Wir haben am 28. Januar 26 den Fisch konsumiert, den wir selber in Österreich produzieren. Okay. Also es ist schon so, und das probieren wir unseren Kunden zu vermitteln, wir sind einfach Landwirte, das heißt, wir haben, was wir haben, und das, was wir nicht haben, haben wir halt nicht. Und da müssen sie sich schon so ein bisschen drauf anpassen. Zuchtfisch ist für Österreich definitiv die nachhaltigere Form, Fisch zu konsumieren. Ich freue mich für jeden, der an irgendeinem Attersee oder Mondsee wohnt und sich ab und zu eine Esche reinziehen kann, aber wir reden ja hier von 8-9 Millionen Einwohnern, und da ist Wildfang auf alle Fälle keine Option.
Herzlich willkommen bei Essentiell, was auf den Teller kommt. Heute sind wir in einer ganz anderen Gegend, und normal, wir nehmen auch nicht in einem Studio oder irgendwo in einem Raum auf. Ich bin beim Kai von Oberwasserfisch, und wir sind da an der Schwarzer, glaube ich, heißt genau. Der Bach, oder? Kai, sag doch mal kurz, wo wir genau sind.
Wir sind zwischen Rax und Schneeberg. Wir sind überhalb des Höllentals, wer es vielleicht kennt.
Höllental kennen vielleicht manche.
Ne? Es kennen manche, aber nicht genug. Also es ist ein wunderschönes Naturjuwel hier. Und es ist auch Teil der Wiener Trinkwasserversorgung, wo wir hier sind. Und wir sind flussaufwärts quasi am Oberlauf der Schwarzer. Oberlauf, daher auch der Name Oberwasser, wo die ganzen Zubringerquellen zusammenfließen und einen Fluss entstehen lassen.
Okay, und jetzt sehen wir hier, wir gehen gerade entlang, hier sind ein Haufen Becken, betoniert, soweit ich das sehe. Wir sind in einem wahnsinnig schönen Gebiet, es ist, glaube ich, ein Naturschutzgebiet.
Genau.
Und dann ist hier eine Riesenanlage, und da schwimmen in allen Becken Fische drin. Deshalb bin ich auch hier.
Ja.
Oberwasserfisch, ihr seid bisher eigentlich nur bekannt aus der Gastro. Da hat man euch immer wieder mal gelesen oder gehört. Also eure Fische gibt es in allen möglichen Lokalen zu essen. Und seit kurzem gibt es euch aber auch mit einem Geschäft in Wien. Und das war auch sozusagen, da ist auch die Idee entstanden, diesen Podcast aufzunehmen, weil ich jetzt auch als Konsumentin euren Fisch kaufen kann. Und euer Fisch ist sehr speziell. Ihr schaut sehr auf Qualität, und wir sehen hier in den Becken, wurdelt's total. Erzähl uns doch einmal ein bisschen, welche Fische wir hier sehen.
Genau, also wir sind oben am Berg. Wir sind gerade im Sommer hier. Es hat 5 Grad in der Früh.
Es ist total kalt.
Also, Entschuldigung, wenn man das sagen darf im Podcast, aber es ist arschkalt.
Es ist arschkalt.
Wir haben hier einen Standort, der einfach prädestiniert für Salmoniden ist, das heißt Forellen und Saiblinge. Wir haben Wasser, was wir aus dem Fluss entnehmen. Wir haben eine Fließkanalanlage, so nennt man das. Das bedeutet, wir züchten unsere Fische jetzt nicht in einem klassischen Teich, wie man das vielleicht noch von früher oder aus dem eigenen Dorf kennt, sondern wir lassen quasi künstliche Flüsse nebeneinander entstehen. Die sind betoniert, und da stehen unsere Fische drin. Und wir leiten Wasser aus der Schwarze ab, lassen es durchfließen, und die Fische stehen den ganzen Tag in der Strömung. Und das ist halt einer dieser Vorteile von unserer Zucht.
Das heißt, sie müssen da und dagegen schwimmen?
Absolut, ja, als wären sie in der Natur. Und das ist das Besondere so ein bisschen. Also die Fische sind nicht faul, die müssen nicht im Kreis schwimmen, die haben kein abgestandenes Wasser, sondern eigentlich von morgens bis abends kriegen sie nur frischeste Wasserqualität direkt hier aus den Bergen. Und das ist so eins der, wenn man Geheimnisse sagen darf, oder eins der Qualitätsmerkmale, an denen wir uns bedienen natürlich.
Und aber warum, wenn Sie jetzt in einem Fließgewässer stehen, ist vielleicht eine doofe Frage, warum macht man sowas nicht gleich in einem Fließgewässer oder in Teichen, also in einer natürlicheren Anlage? Weil ich stelle mir vor, das kostet ja wahnsinnig viel Geld. Du hast mir gerade gezeigt, was ihr hier alles habt, was ihr alle braucht für so eine Fischzucht. Das ist unglaublich aufwendig, damit es den Tieren gut geht offensichtlich und damit man halt eine sehr gute Qualität erzeugen kann. Das sagen wir dann ein bisschen später noch, was Qualität beim Fisch heißt. Also warum nimmt man so viel Geld in die Hand und geht nicht irgendwo an einen Fluss und fischt dort die Fische raus?
Prinzipiell ist es so, also Zuchtfisch ist für Österreich definitiv die nachhaltigere Form, Fisch zu konsumieren. Ich freue mich für jeden, der an irgendeinem Attersee oder Mondsee wohnt
Wildfang
und sich ab und zu eine Esche reinziehen kann, aber wir reden ja hier von 8-9 Millionen Einwohnern, und da ist Wildfang auf alle Fälle keine Option.
Weil wir sonst alles leer fischen würden?
Absolut. Okay. Also ich meine, wir züchten ja eh schon genug zu wenig Fische für das eigene Land. Ich habe geschaut, wir haben am 28. Januar 26 den Fisch konsumiert, den wir selber in Österreich produzieren.
Okay, wow, das ist
genau.
Früh.
Das ist sehr früh. Das heißt, wir müssen auf alle Fälle unsere eigene Produktion noch mal steigern hier im Land. Und da ist so eine Fischzucht einfach das A plus O oder A und O. Die Anlage, die du hier siehst, die zeichnet sich einfach dadurch aus, dass wir in einer größeren Menge sehr natürlich nachhaltig Fische züchten können. Das ist so ein Gesamtspiel. Also im Endeffekt, was wollen wir machen? Wir wollen wirtschaftlich arbeiten. Das heißt, wir möchten einen Fisch haben, der sich für uns rechnet. Einen Fisch haben, den der Endkonsument sich aber auch leisten kann. Das soll kein Etepetete-Produkt für die Higher Class sein.
Kein Luxusprodukt.
Sondern, genau, ich finde, Fisch sollte jeder mal auf dem Teller haben. Und in so einer Anlage wie dieser hier, da können wir einfach genau kontrollieren, was wir machen. Aber trotzdem können wir den Fischen den Freiraum geben, damit sie möglichst natürlich aufwachsen.
Und wenn du sagst nachhaltig, ich meine, das ist ja so ein Begriff, mit dem jeder um sich wirft heute. Mhm. Was heißt nachhaltig bei Fischzucht?
Genau, also man darf sich da jetzt erstmal nicht blenden lassen von seinen eigenen Vorstellungen, die man vielleicht hat. Es ist vielleicht etwas trockener und unromantischer, aber ich würde mal sagen, Nachhaltigkeit fängt halt natürlich damit an, erstmal, dass man, also nachhaltiger Fisch, wie erkennt man ihn? Er schaut schön aus, das ist wichtig.
Okay, macht das wirklich einen Unterschied?
Ja.
Sieht man Fisch an, ob es ihm gut geht?
Durchaus schon. Also ich finde, ein Fisch ist ein extrem ästhetisches Tier. Und wenn du das Gefühl hast, auf deinem Teller oder auf deinem Schneidbrett liegt gerade ein sehr ästhetischer Fisch, dann ist das schon mal ein gutes Erkennungsmerkmal. Und dann kommt das Nächste, wie schmeckt der Fisch, wie riecht der Fisch? Wenn der Fisch einfach wirklich einen klaren, sauberen Geschmack hat, dann ist es natürlich schon mal das beste Zeichen dafür, dass er in einem hochwertigen, sauberen Gewässer gewachsen ist. Und dann kommt es auch darauf an, welche Rohstoffe man natürlich benutzt. Fischfutter ist immer eine ganz große Thematik, die für Endverbraucher eigentlich kaum zu durchschauen ist. Viele lassen sich halt davon leiten, ist ein Biosiegel drauf, ist kein Biosiegel drauf. Aber so leicht ist es bei Fischen leider Gottes wirklich nicht. Und wenn die Rohstoffe hochwertig sind, dann kann der Fisch gut wachsen. Und wenn der Fisch auch das Futter sehr, sehr gut verwerten kann, weil es hochwertig ist, dann hat man einfach ein gesünderes, sauberes, schnelleres Wachstum. Ergo, haben eine gute Futtereffizienz und können wiederum einfach ein leistbares Produkt produzieren. Also so Qualität, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit, so ich glaube, es funktioniert nur, wenn du alle drei zusammen nimmst.
Es reicht nicht, sich auf eines zu konzentrieren.
Absolut. Quasi.
Du, und was ist jetzt so ein Fisch? Also man essen die unterschiedliches Futter?
Naja, also für uns schaut es wahrscheinlich immer gleich aus. Das sind Pellets. Die Pellets haben verschiedene Inhaltsstoffe. Da geht es einmal, die brauchen natürlich Protein, Salmoniden. Das sind Raubtiere, das heißt, da sind tierische Proteine drin. Das ist ein Mix, der setzt sich zusammen aus Fischmehl, aber es ist auch Protein aus der Geflügel- und aus der Rinderindustrie dabei. Es sind pflanzliche Proteine dabei, es sind Vitamine, Mineralstoffe, alles, was dem Fisch und was dem Menschen nicht schadet an sich. Aber die Zusammensetzung ist einfach sehr wichtig und die Reinheit der Rohstoffe.
Weil du sagst Fischmehl, da muss ich natürlich nachhaken. Jetzt hat man aus BSE gelernt, damals hat man den Kühen Kühe verfüttert quasi, mhm, oder Tiere verfüttert. Und da, Kühe würden das ja normal nicht fressen.
Ja.
Aber das sind Raubfische, das heißt, die würden ja in freier Natur auch andere Fische fressen, oder? Verstehe ich das richtig?
Absolut, ja. Und ich meine, da geht es ja wirklich um einen Rohstoff, der einfach schon einen gewissen Verarbeitungsschritt durchgemacht hat. Und da geht es dann wirklich einfach um dieses Eiweiß, um das Protein, was man aus den Schlachtabfällen generiert. Also das meiste kommt dann immer aus den Schlachtabfällen, das Fischmehl. Der Prozentsatz ist auch tatsächlich sehr, sehr niedrig mittlerweile. Ist auch eine spannende Sache, dass in den 90er, 80er und früher, da war Fischfutter einfach noch anders aufgestellt. Da hat man wirklich 60% Fischmehlanteil gehabt. Und je nach Hersteller ist man jetzt bei uns zum Beispiel, ich glaube, zwischen 6% und 8%.
Okay. Nachhaltig und so weiter und ihr legt Wert auf Qualität, dann drängt sich die Frage auf Bio. Geht Bio bei Fischzucht?
Das ist ein schwieriges Thema und ich würde mal sagen, wir haben die Wahrheit nicht gepachtet, aber wir haben eine Philosophie und wir sind keine Verfechter davon.
Okay. Aber könnte man sie überhaupt zertifizieren lassen?
Naja, ich glaube, prinzipiell wäre es schon möglich, aber das war etwas, was mein Chef eigentlich kategorisch von Anfang an ausgeschlossen hat. Also er hat die Anlage gebaut mit dem Sinn, dass er einfach hier die natürlichen Gegebenheiten nimmt. Er sucht sich das Futter aus, was er am besten findet. Er greift auf die Methoden und auf die Techniken zurück, die er am besten findet und stellt da das Tierwohl einfach in den Vordergrund. Ein Biozertifikat ist in unserer Meinung nach einfach ein Zertifikat, was an einem ganz anderen Ort zusammengestellt wurde von Leuten, die keine Ahnung von unseren natürlichen Gegebenheiten haben und dann einfach oberflächlich mal Kriterien festlegen, die auch teilweise schon veraltet sind. Und qualitativ sind wir der Meinung, gehen wir so, wie wir es machen, den besseren Weg.
Okay, ich meine, es gibt ja mittlerweile in vielen landwirtschaftlichen Bereichen Landwirtinnen, die sagen, ich produziere so, wie es die Zertifizierung vorsehen würde, aber verzichte auf die Zertifizierung, weil komplex, Bürokratie und, und. Ich meine, das, was du sagst, da muss ich kurz einhaken. Es würde ja Biozertifizierung grundsätzlich in Frage stellen, wenn man das nicht nach gewissen Kriterien machen könnte. Absolut. Aber ich verstehe natürlich, dass man sagt, für mich ist es nicht wichtig, sondern ich sage, meine Kriterien lege ich so high-end an, dass ich sozusagen jederzeit die Hand dafür ins Feuer oder ins Wasser in eurem Fall lege, dass alles sozusagen nach den besten Ansprüchen passiert. Wir stehen hier gerade vor einem Becken, da sind gelbe, weiße Fische drinnen. Ja. Wer sind die?
Das sind unsere Goldforellen. Goldforellen gemischt mit Regenbogenforellen. Das ist ein spannender Fisch, der natürlich immer wieder für Aufsehen sorgt. Die Goldforelle ist genetisch betrachtet eigentlich eine Regenbogenforelle. Und auch ein spannendes Thema wieder. Man lässt sich in Österreich brutal viel von Eigennamen leiten. Die Leute kommen her und fragen, haben Sie einen Alpensaibling? Und ich sage, nein, ich habe einen Gebirgssaibling. Und dann sagen sie, na, aber ich will einen Alpensaibling.
Ist das ein Marketingname, Alpensaibling?
Also, das sind alles Marketingnamen. Okay. Also wenn man wirklich wissen will, was man auf dem Teller hat, dann muss man gucken, was lateinisch dahinter steckt. Und bei der Goldforelle ist es so, der lateinische Name ist Mykiss. Das klingt lustig, klingt gar nicht lateinisch. Also M-Y und dann Kiss, wie das englische Wort für Kuss. Und es ist im Endeffekt einfach nur eine besondere Züchtung der Regenbogenforelle. Kommt ursprünglich aus, ich glaube, Virginia, USA, 50er Jahre, soweit ich weiß. Und es war einfach, dass vereinzelt die Fische oder einzelne Fische mal einfach eine hellere Farbe hatten, Gold waren, und man das Ganze natürlich rausgezüchtet hat. Das heißt, wenn man jetzt den Fisch nimmt und gerade bei den Goldforellen, wir reproduzieren sie, wir streifen sie ab, dann passiert es einfach, es gibt ganz viele goldene und es gibt ein paar kupferfarbene. Beziehungsweise häufig ist es auch so, dass man eine Goldforelle mit einer Regenbogenforelle kreuzt, dann hat man das, was wir jetzt hier im Becken haben, ein Teil Gold, ein Teil bunt. Am Ende des Tages ist es aber eine Regenbogenforelle. Was aber spannend ist, sie wächst tatsächlich deutlich langsamer als die Regenbogenforelle. Die Regenbogenforelle ist hier in Europa da allgemein eigentlich so als die Forelle am verbreitetsten, weil sie einfach sehr effizient und schnell wächst. Die Goldforelle wächst wesentlich langsamer, deswegen ist sie auch bei uns höher im Preis. Und sie hat meines Erachtens einfach einen bisschen höheren Fettanteil. Das kann vielleicht an der Sonneneinstrahlung wirken, die anders funktioniert. Das weiß ich aber nicht. Mhm. Wir haben aber in der Vergangenheit mal Blindverkostung gemacht, haben alle Fische, die wir züchten, in den Räucherofen gehängt, blindverkostet. Und tatsächlich durch die Bank hat die Goldforelle gewonnen. Also es macht auch einen Unterschied. Es ist nicht nur Optik.
Und weil du gerade angesprochen hast, sie wächst langsamer. All die Fische, die ihr hier in den Becken habt, von wie viel Wochen, Monaten, keine Ahnung, bis zu wie vielen Jahren oder wie lang sind die Zuchtzeiten? Wie lang sind die hier im Becken?
Also wenn man es jetzt ganz genau nimmt, dann kommt es auf die Jahreszeit an. Es gibt Fische, die streift man im Herbst, Anfang Winter ab. Das heißt, die Fische sind dann in einem frühen Stadium einfach bei niedrigen Wassertemperaturen oder sind lange Zeit bei niedrigen Wassertemperaturen. Es gibt Fische, die reproduziert man im Frühjahr. Das heißt, die sind dann im sehr jungen Alter, kriegen die schon bessere Wassertemperaturen mit. Also es steht und fällt mit den Wassertemperaturen. Aber es ist einfach extrem wichtig, dass wenn wir oder wenn du Bock hast, einen Fisch zu konsumieren, dass man sich da schon mal Gedanken drüber macht, ein Fisch wächst irrsinnig langsam im Vergleich zu allem anderen. Ich glaube, in der Zeit, wo ich einen Kilo Forelle züchte, könntest du wahrscheinlich 2-3 Generationen Händel großziehen. Mhm. Und Fische wachsen langsam, wenn es schnell geht, ein knappes Jahr. Da reden wir aber wirklich von den
Regenbogen. Für mehr Händeln großziehen. Ein Masthändel wird 46 Tage gemästet.
Oh Gott, das ist so falsch. Aber,
also da ist ein großer Unterschied dazwischen. Da gehen sie viele Händeln aus.
Nein, und bei der Regenbogenforelle, wenn sie schnell ist, ich glaube, dann schafft man es in einem knappen Jahr. Und Saiblinge anderthalb Jahre. Ja, absolut. Zeit. Also da muss man wirklich im Voraus arbeiten. Und man muss es dann einfach beim Preis berücksichtigen. Also klar, jeder soll einen Fisch essen, ist wichtig. Aber man zahlt halt auch ein Stück weit dafür, dass das Produkt, glaube ich, doch ein bisschen intensiver und ein bisschen schwieriger in der Herstellung ist.
Den Aufwand in Wirklichkeit und die Zeit, ne? Das kostet Geld. Was kostet jetzt? Ihr habt hier, glaube ich, auch einen Abruf, also Abbeckenverkauf quasi. Mhm. Was sind da so die Preise grob für einen Fisch?
Muss ich gleich mal vorwegnehmen. Also wir haben den Abhofverkauf letzten Winter gemacht.
Okay.
Jetzt aktuell machen wir noch Vorbestellungen, aber wir...
Okay, aber dann im Geschäft in Wien, wenn man in die Folge reingeht?
Genau, im Geschäft in Wien. Puh, ich glaube, die Regenbogenforelle im Ganzen fängt bei 21 an.
Okay.
Und geht dann hoch bis 30 für die Goldforelle. Und beim Filet sind wir circa so um die 45, 50 Euro aufs Filet.
Jetzt könnte man sagen, stolzer Preis, aber bei all dem, was du gerade beschreibst, was ihr dann Aufwand betreibt, wieder sehr nachvollziehbar.
Also ich sag mal so, ist, wie man Fisch kalkuliert, das hat mehrere Faktoren. Und das, der eine Faktor ist natürlich, klar, erstmal, wenn du einen hochwertigen Fisch züchtest und das teurere Futter kaufst und wenn du, ich gerade auch hier in Niederösterreich, ich sag mal, wir zahlen ja hier, ich glaube, ganz, ganz faire österreichische Gehälter und nicht ausländische Gehälter, dann hat es natürlich seinen Preis. Ich weiß, man kann in Wien beispielsweise für Fisch auch fast das Doppelte zahlen, man kann aber auch die Hälfte zahlen. Es ist halt am Ende des Tages so, der Fischzüchter muss das verlangen, was er zum Leben braucht. Das heißt, wenn jetzt eine kleine...
Du kannst das nicht für den Weltfrieden machen, ne?
Irgendwie nee, absolut.
Betriebe müsst ja irgendwie profitabel arbeiten.
Aber auch da kommt es ja wieder im Gange, dass wir einfach eine neue, moderne Anlage haben, die auch jetzt kleine Menge Fisch produziert. Das heißt, wir können einfach anders kalkulieren, als wenn du jetzt einen alten Teich aus den 80ern, 90ern hast und du kannst im Jahr 5 Tonnen produzieren und musst dich damit über Wasser halten. Dann zahlst du halt in dem Fall eher dafür, dass der kleine Produzent halt eine kleine Anlage hat, als dass der kleine Produzent jetzt irgendwie doppelt so gut ist.
Du, und gibt es hier sowas wie einen Fischmeister, der rund um die Uhr hier ist, beziehungsweise gibt es ein Risiko durch, wir sind hier im Wald, kommen Tiere und versuchen, eure Fische zu fressen?
Von Tieren sind wir Gott sei Dank recht gut geschützt. Also wenn man es hier sieht, wenn man vor Ort ist, wir haben hier einen Zaun rund ums Gelände, der ist auch in den Boden eingegraben. Das ist einfach, um uns vor Fischottern zu schützen, um uns vor anderen Tieren zu schützen, die sich unten drunter buddeln könnten. Fischreiher haben wir hier oben in den Bergen, glaube ich, so gut wie keine. Mhm. Sieht man ganz, ganz selten. Je nach Region könnte es sich da echt schlimmer treffen. Und das ist jetzt erstmal nicht so schlimm. Und wenn du nach einem Fischmeister fragst, muss ich dazu sagen, das ist in erster Linie der Philipp. Philipp hat die Zucht gebaut vor einigen Jahren und der wohnt auch hier quasi direkt auf der Fischzucht da drüben in dem Häuschen.
Ah ja.
Und
er hat immer ein Auge auf die Fische.
Ja, absolut.
Er kennt sie alle beim Namen.
Ich beneide ihn nicht um den Job. Das ist wirklich 24/7. Ja. Das ist ein Job, den macht man einfach das ganze Jahr ununterbrochen. Und es ist auch vielseitig. Wir haben ja gleich hier da drüben unser Bruthaus.
Das wir uns dann später noch anschauen.
Das schauen wir uns später auf alle Fälle noch an. Und da ist zum Beispiel so, wenn du deine Eier brütest, dann musst du teilweise die ganze Nacht auf sein und daneben stehen und gucken, dass ja nichts schief geht. Das erkläre ich dir dann später genau, wo die Kriterien dafür sind. Genau.
Klingt sehr aufwendig. Du, hier sieht man bei den Becken auf der einen Seite blubbert. Ist das, wird da Sauerstoff reingeschickt extra oder was sieht man da? Das ist eine Zuleitung von Wasser.
Das ist Sauerstoff. Jetzt haben wir natürlich extreme Hitze. Die Landwirte leiden. Wir hier oben haben Gott sei Dank, glaube ich, noch ein bisschen mehr Glück mit dem Wasser. Also wir laufen hier definitiv nicht trocken. Und das ist aber einfach eine Maßnahme, um wirklich dafür zu sorgen, dass die Fische jetzt keine negativen Auswirkungen von dem Niedrigwasser haben. Und wenn du jetzt gleich nebenan in den Fluss schaust, so die Fische können sich nicht aussuchen, die nehmen das Wasser, was sie kriegen. Und das ist halt unsere Aufgabe als Fischzüchter, das ganze Jahr zu gucken, dass wir den Idealzustand haben. So den Sauerstoff, den brauchst du zum Beispiel relativ selten, aber wenn du ihn brauchst, dann bist du froh, dass du ihn hast. Mhm. Wir haben also einen Sauerstoffgenerator, wo wir den Sauerstoff selber autark produzieren können. Und das ist auch wieder so ein kleiner Effekt, um dass die Fische ein bisschen vitaler leben können.
Weil du sagst, ihr habt keine Sorge momentan wegen Wasser. Jetzt kriegen wir in ganz Österreich mit, dass Wasser weniger wird und auch in Gegenden, wo Wasser bisher unversiegbar war quasi. Das kennen wir in Mitteleuropa nicht, Wasserknappheit, aber das wird uns beschäftigen die nächsten Jahre. Spürt ihr trotzdem schon einen Unterschied? Ist für euch schon irgendwas anders? Oder sagst du, na, hier ist der Zulauf noch so, wie er immer war?
Also genau, das wollte ich gerade sagen. Also wenn der Philipp drüben hört, dass ich sagte, wir sind sorgenfrei, was das Wasser angeht, dann steht er aber schnell auf der Matte. wir waren ja vorhin oben auch beim Zulauf, den habe ich dir gezeigt. Und du siehst den Unterschied auf alle Fälle. Der ist ein Stück weit gravierend. Aber trotzdem, da wir einfach relativ weit oben in den Bergen sind, dass wir nachts doch noch relativ kalte Temperaturen haben und dass wir einfach direkt von den Quellen unser Wasser beziehen. Dadurch haben wir jetzt keine gravierenden Auswirkungen. Aber trotzdem, also ich glaube, Nervosität ist vorhanden. Ist ja auch die Frage, wann wird's wieder besser? Wann kommt wieder mehr Wasser?
Und wie geht man langfristig damit um, nicht?
Weil absolut.
Das ist ja nichts, was uns jetzt heuer einmal beschäftigt. Das wird kommen und wird wahrscheinlich intensiver werden.
Ja.
Und wenn dann mehrere Jahre so trocken kommen, potenziert sich das ja in jeder Auswirkung.
Ja.
Du hast mir erzählt, bei eurer Eröffnung, dass ihr auch mit Gastronomen zusammenarbeitet, beziehungsweise teilweise sehr enge Verbindungen habt. Kann man sich bei euch Fisch wünschen? Also züchtet ihr auch noch Bedarf, dass jemand sagt, okay, ich brauche x Tonnen, keine Ahnung, oder für ein halbes Jahr für meine Karte diesen und jenen Fisch? Und vorausgesetzt natürlich, das geht hier überhaupt. Macht ihr das auch?
Also je nachdem. Also es ist schon so, und das probieren wir unseren Kunden zu vermitteln, wir sind einfach Landwirte, das heißt, wir haben, was wir haben, und das, was wir nicht haben, haben wir halt nicht. Und da müssen sie sich schon so ein bisschen drauf anpassen. Wir haben unsere Becken relativ gut im Blick und wir sind ja wirklich extrem drauf fokussiert oder sehr, sehr gut eingespielt, Gastronomie zu beliefern. Ich meine, der Christian, der da drin steht, der jetzt gerade heute die Schlachtung leitet und der hier auch tagsüber die Becken betreut, der kommt aus der Haubengastronomie, ich komme aus der Haubengastronomie. So, wir haben, glaube ich, ein gutes Gespür für Gastro.
Was Nachfrage ist.
Ja. Absolut. Und es gibt natürlich ein paar Sachen, wo man den Kunden schon einfach was Gutes machen will. Gerade das Mochi ist ein absolut geiler Kunde, machen Top-Sushi. Als wir damals mit denen ins Gespräch gekommen sind, haben sie gesagt, boah, Leute, hier mit 2 Liefertagen, das wird aber nichts. Dann haben wir gesagt, na gut, dann machen wir jetzt halt ab sofort wegen dem Mochi 3 Liefertage. Und jetzt sind wir halt dabei geblieben. Und auch fürs Mochi, die beziehen Lachsforellen von uns für die Praterstraße. Und die brauchen sie auch in relativ großen Mengen. Und da war dann am Anfang, gerade als die Zucht neu war, haben wir, glaube ich, noch mehr Diversität als jetzt gehabt. Das war auch ein Stück weit, weil der Philipp irrsinnig einfach, glaube ich, auf Fische steht und einfach viele Fische haben wollte. Und vor allen Dingen auch, wir mussten gucken, was hier auf diesem Standort funktioniert. Mhm. Und da gab es einfach Fische, die funktionieren besser, manche funktionieren schlechter. Und jetzt langsam hat man sich so eingegroovt. Und dann gerade durch solche Kunden wie Mochi hat man dann auch gesagt, hey, wenn ihr einfach das ganze Jahr unsere Lachsforellen haben wollt, dann müssen wir das wirklich in der Produktion berücksichtigen. Ja. Wir haben uns da mittlerweile gut eingependelt. Und aber da haben wir fürs Mochi natürlich ordentlich ins Zeug gelegt. Dann,
aber das heißt, du wächst da gemeinsam mit den Gastrokunden und entwickelst
dich
gemeinsam,
absolut, weiter. Also,
das ist auf die on the long run Partnerschaft.
Es war total, schön, dass wir wirklich Kunden haben, die uns jetzt schon einige Jahre begleiten. Und die haben auch wirklich mitbekommen, was hier draußen passiert. Die haben uns besucht. Gerade weil du danach gefragt hast, wo wir auch ganz stolz drauf sind, ist natürlich, dass wir im Steyrek, im Stadtpark vertreten sind und im Pogusch. Und ich glaube, da sie es mittlerweile veröffentlicht haben, sage ich es jetzt einfach mal. Ich war mir gar nicht sicher, wie laut ich das schon rauspusten darf. Aber wir haben vor über einem Jahr angefangen, mit Eschen und Rheinanken zu experimentieren. Das ist ein Fisch, der sich irrsinnig schwierig züchten lässt. Und wenn man ihn züchtet, dann macht man ihn eigentlich eher als Besatz, sodass man die kleinen Fische wieder in die Natur entlassen kann. Und wir machen das jetzt seit 1,5 Jahren relativ erfolgreich. Es ist irrsinnig intensiv und aufwendig und wahrscheinlich dann doch wieder mehr eine Liebhaberei, als dass man damit dann irgendwann mal, sag ich mal, Geld verdienen könnte, weil sie so intensiv aufwendig sind. Aber es funktioniert. Wir sind positiv sehr, sehr überrascht. Und das ist auch was, was wir zum Beispiel einfach gemacht haben, weil es der Herr Reitbauer einfach bei uns angestoßen hat.
Mhm. Du, weil wir gerade so herumgehen am Gelände und es ist ja eine lange Anfahrt von Wien, 1,5 Stunden ungefähr. Es ist brutal schön hier. Aber jetzt, blöde Frage, warum macht man sowas nicht sehr viel näher zu Wien, wo die Kunden näher sind, wo ihr, die vielleicht auch aus Wien rauspendeln, kürzer habt, wo man sehr viel kürzere Transport, Logistik, Liefer, sonstige Wege hat? Weil hier sind wir ja bei Hänsel und Gretel.
Ja, absolut.
Warum genau hier?
Der Philipp, glaube ich, hat 5 Jahre gebraucht, um diesen Standort zu finden. Und er war, glaube ich, de facto in ganz Österreich unterwegs. Man baut heutzutage nicht einfach eine Fischzucht an irgendeinem Gewässer. Da kommt es auf so irrsinnig viele Faktoren an. Also die Wasserqualität muss stimmen. Das Wasserrecht muss stimmen. Das Wasserrecht ist das A und O.
Man kann ja nicht einfach irgendwo hingehen und sagen, ich nutze jetzt wildes Wasser. Das gehört ja. Also ich muss ja mit irgendwem verhandeln und auch die Rechte bezahlen, vermutlich.
Ja, ja, ne? Sicherlich. Und was auch noch dazu kommt, ist einfach, du musst gucken, gerade wenn du jetzt so ein gesamtheitliches Konzept fährst wie wir, wo wir ein Bruthaus haben, wo wir die Verarbeitung und wo wir unsere Becken alles auf einem Areal haben, da muss sämtliche Grundvoraussetzungen einfach passen. Also es hat damit angefangen, dass er nach vielen, vielen Jahren mit dem Stift Kloster Neuburg in Kontakt gekommen ist und die haben gemeint, die haben da vielleicht was für ihn. Dann sind sie rausgefahren, haben sich es angeschaut, hat vielversprechend ausgeschaut, aber dann fängt man halt erstmal an, dann fängt man an, Wasserproben zu entnehmen, man muss etliche Gutachten erstellen, die Quellen quasi bewerten, um zu gucken, ist es jetzt eine Quelle, auf der ich langheitlich vertrauen kann oder könnte die versiegen. wie schaut's aus, kann ich das in der Gemeinde machen, wie schaut's rechtlich aus. Dann natürlich Natura 2000 ist nochmal um einiges schwieriger gewesen und wir haben einfach auch nochmal strengere Auflagen. Aber ich glaube, so ein Standort wie den mit diesem Wasserrecht, Philipp sagt, das ist ein Sechser im Lotto und so wird es wahrscheinlich auch sein tatsächlich. Mhm. Und 1,5 Stunden ist ein Grenzwert, wo wir wirklich sagen, puh, also jetzt noch weiter weg, dann wird Wien schon wieder schwierig. Und es ist auch für uns tatsächlich nur möglich, weil wir uns echt auf die Gastro eingeschossen haben die ersten Jahre. So, dann lohnt sich's einfach.
Weißt, das sind planbare Lieferungen, ne?
Absolut. 3-mal die Woche, wenn du mit einem bummvollen Auto fahren kannst, mhm, dann rechnet sich das. Wenn, mhm, wir jetzt mit 2 Kisten nach Wien fahren würden, dann wird's schon wieder anders ausschauen. Dann
geht ja der Preis nicht mehr aus.
Absolut. Und ich meine, was auch noch ein Punkt ist hier in der Region, wir sind einfach Richtung Steiermark schon, wir sind nicht der einzige Fischzüchter, hier gibt es einige. Mhm. Und gerade wenn man so hier in der Region ist und mit den Leuten redet, die haben schon alle ihre alteingesessenen Läden, Fischzuchten, von denen sie beziehen. Ja. Und es ist auch nie von uns jetzt der Wunsch gewesen, mit einer größeren, moderneren Anlage jetzt die anderen abzusägen, sondern da ist eher eine Partnerschaft, dass wir auch in der Vergangenheit mit Lebendfisch geholfen haben, dass man sich einfach untereinander kennt, dass man zusammenarbeitet, aber wir wollen jetzt da niemanden das Wasser abgraben. Und da ist Wien natürlich ganz anders, weil Wien wird quasi großteils von Händlern beliefert. Das heißt, es sind keine Direktproduzenten. Und da sagen wir, hey, also wir sind Direktproduzenten, wir haben ein cooles Produkt, wir haben eine konstante Qualität, wo du das ganze Jahr lang weißt, dass die Saiblinge gleich schmecken, gleich ausschauen, gleich frisch sind. Und da war das einfach für uns eine gute Vorlage in Wien.
Du, zum Abschluss noch, weil Lebensmittel und Essen ist doch sowas ein bisschen wie eine Religion geworden für sehr viele. Vielen, mhm, anderen ist es immer komplett egal. Also es geht, glaube ich, in beide Extreme irgendwie. Und Menschen fangen an, sehr viel stärker bei vielen Dingen zu hinterfragen, zu differenzieren, für bewusster auszuwählen, sich zu informieren. Mhm. Jetzt kommen wir bei Fisch aus der Pangasius-Hölle, der vor, weiß ich nicht, 15 Jahren noch auf jeder Speisekarte, ja, ja, in ganz Österreich gestanden ist. Und zwar wirklich überall. Ja. Ich glaube, kein Mensch wusste, was Pangasius ist und wo er herkommt. Und grundsätzlich sozusagen Hochseefisch, Meeresfisch, mhm, versus Süßwasserfisch und Einheimische. Das war ja zeitlang dann eine wahnsinnige Diskussion, auch sehr emotional, sehr, mhm, polemisch, sehr, man muss aufhören, irgendwas aus dem Meer zu essen. Ja. Das geht überhaupt nur, weil sozusagen der Selbstgefangene aus dem Gebirgsbach.
Ja.
Wie siehst du da die Entwicklung? Mir kommt vor, das hat sich ein bisschen beruhigt. Und aber wie hat sich das verändert aus eurer Sicht? Geht es jetzt hin zu, wir essen alle nur mehr Süßwasserfisch? Und merkt ihr bei euch, jetzt wo ihr an Endkunden auch verkauft, merkt ihr da mehr Differenzierung? Kennen sie die Leute mehr aus? Morgen?
Morgen.
Fragen die Leute mehr nach? Kennt man sich besser aus bei Fisch, so wie es bei anderen Lebens- und Genussmitteln auch ist?
Also besser auskennen ist extrem schwierig zu sagen, weil ich glaube, als die Leute angefangen haben, drüber nachzudenken, ist mein Fisch nachhaltig oder nicht, in dem Moment war die Industrie wahrscheinlich schon 10 Jahre voraus und hat schon im Vorfeld überlegt, wie können wir unser Produkt möglichst grün färben. Also es gibt auf alle Fälle einen Trend und es gibt eine Tendenz und da stehen wir mit österreichischem Fisch absolut auf der Gewinnerseite. Immer mehr Restaurants, die einfach dann doch den Schritt wagen, den Meeresfisch von der Karte zu nehmen. Auf der anderen Seite, gerade durch das Lokal in Wien, haben wir gemerkt, es sind definitiv nicht alle. Also es gibt einfach Leute, die ganz gezielt sagen, ich will meinen Wolfsbarsch, ich will meine Dorade und da fährt die Eisenbahn drüber. Mhm. Einer meiner liebsten Kunden ist das Gopik und Lohn. Und damals haben die uns kontaktiert und haben gesagt, hey, wir würden mal gerne Süßwasserfisch probieren. Wir haben aktuell, ja, keinen auf der Karte.
Okay.
Und bin ich dann hingegangen und habe quasi mit denen geplaudert, mit dem Konstantin. Das war ein sehr, sehr nettes Gespräch. Und er hat gesagt, ja, passt, komm, wir nehmen die Goldforelle auf die Karte. Und dann haben wir uns echt gefreut, weil es auch echt einfach ein schöner, cooler Laden ist. Und nach ein paar Wochen habe ich mit ihm telefoniert und gesagt, ja, du, irgendwie jetzt drei Fischprodukte auf der Speisekarte, so die Goldforelle, die schneidet nicht gut ab.
Okay.
Und als Konsequenz hat er dann, ich glaube, die 2 Meeresprodukte runtergeschmissen und hat 2 Süßwasserfische von uns wieder draufgenommen. Ergo waren, okay, wir dann mit 3 Fischen von uns auf der Speisekarte und er hat gesagt, die Leute lieben es.
Aha.
Also da hat er die Leute, seine Kunden vielleicht ein bisschen gezwungen, aber unterm Strich, dort weiß ich, dass sie es fantastisch zubereiten können. Ich habe selber schon ein paar Mal gegessen. Es schmeckt geil dort, wenn du den Fisch isst. Ich glaube, man muss den Leuten einfach so ein bisschen das zeigen, dass Süßwasserfisch auch ein cooles Image haben kann.
Und dann Gusto machen, oder? Wie bei vielen, ausprobieren lassen und
absolut
auf den Geschmack kommen.
Und ich meine, egal ob es das Mochi ist, das Seesushi, ob es andere Sushi-Lokale sind oder andere Fischlokale, es gibt einfach immer mehr coole junge Leute, die zeigen, wie geil Süßwasserfisch sein kann, wie divers man damit arbeiten kann. Natürlich fällt es mir viel leichter, eine bunte Speisekarte zu generieren, wenn ich 30 verschiedene Produkte aus dem Mittelmeer beziehe. Das wird man jetzt mit unseren Fischen nicht schaffen, aber es gibt einfach viele tolle Köche, die zeigen, was sie können und zeigen, welches Portfolio man aus so einem Produkt ziehen kann.
Zum Abschluss, was ist euer Ziel hier? Das ist ja schon eine riesengroße Anlage, das schaut irrsinnig professionell aus für mich als Laien. Alles, was du erzählst, klingt sehr überlegt, sehr strukturiert, sehr geplant. Also es ist kein Widerspruch, auch sozusagen Technik und Planung und Struktur und natürliche Produktion von Lebensmitteln. Das ist ja für viele oft ein Kontrapunkt, was es nicht sein muss, ganz im Gegenteil, finde ich. Was ist euer Ziel? Wo wollt ihr hin? In 10 Jahren essen wir alle euren Fisch in Österreich?
Nee, ich hoffe, dass in 10 Jahren einfach fast alle Süßwasserfisch essen. Also wir haben nicht die geile Qualität gepachtet, sondern ich glaube, wir machen ein gutes Produkt und es gibt viele andere Fischzüchter, die bestimmt auch gute Produkte haben. Und was wir hier erreichen wollen, ist, glaube ich, noch mehr an die Endkonsumenten ranzukommen. Es ist total zeitgemäß und ich glaube auch sehr spannend, wenn man weiß, ich habe es beim Produzenten gekauft, mein Geld bleibt nicht auf 3 verschiedene Ecken hängen, sondern damit kann der Landwirt einfach seine Rechnungen begleichen und seine Gehälter zahlen. Und daher wollen wir uns weiter aufstellen. Die Gastronomie ist mega cool, die wollen wir behalten. Wir wollen aber auch einfach den Endkonsumenten den Zugang geben. Und das werden wir hier in der Fischzucht machen, mit dem Hofladen in der Zukunft. Das werden wir in Wien machen. Und wir werden mit Hilfe unserer anderen Gastrokunden einfach den Leuten die Augen öffnen und zeigen, wie schön und toll die Produkte sind, die wir hier in Österreich produzieren können.
Okay. Das klingt gut, jetzt muss ich dir kurz noch einmal schwenken, weil gerade die Fütterung begonnen hat und es schießt ja über so Rohre.
Ja, aber vielleicht bleiben wir Futter kurz stehen, ich glaube, es war von unten.
Also, die kriegen jetzt da rein auch alle Futter?
Ja, sure.
Deswegen sind sie so aufgeregt.
Siehst du, da kommt noch Luft raus, ich glaube, da könnte es gleich losgehen.
Ah ja, sehr spannend, das ist ein bisschen wie eine Popcornmaschine.
Ja, jetzt geht's los.
Ah ja, schau, oh wow. Okay, sie springen hier.
Ja.
Dann wahnsinnig aufgeregt.
Ja, aber
das wird da richtig reingeschossen.
Die müssen arbeiten fürs Futter.
Die müssen arbeiten. Ja. Ein bisschen wie Raubtierfütterung, wie
absolut
im Zoo, wenn man irgendwelche Wildkatzen beim Laufen füttert oder so, oder die das erjagen lässt. Ja.
Mhm.
Okay. Wie oft am Tag werden die gefüttert? Unterschiedlich wahrscheinlich, oder?
Absolut unterschiedlich, Jahreszeiten abhängig. Es ist aber so, dass wir über den ganzen Tag verteilt ganz kleine Portionen machen. Du hast gesehen, auf die Menge Fisch, die das schon war, das ist ja de facto gar nichts. Aber da geht es einfach so ein bisschen Survival of the Fittest und dann gibt es dann immer in einem Becken große und kleine Fische und dann fängt die Arbeit für unsere Mitarbeiter quasi an, die dann wirklich händisch anfangen, Fische zu sortieren, weil auch ganz wichtig, dass in jedem Becken die Fische halbwegs gleich groß sind, weil sonst würde eine totale Unruhe entstehen, wenn große und kleine Fische zusammen sind, dann würden die Großen die Kleinen beißen, die wären unglücklich und wir wären unglücklich und in dem Fall... Es ist wahnsinnig, wahnsinnig arbeitsintensiv und es ist nur möglich, weil hier wirklich Leute teilweise von 5 in der Früh bis am Nachmittag stehen und einfach alles für die Fische geben. Muss ich auch gleich dazu sagen, die Leute verschwinden halt natürlich meistens ein bisschen im Hintergrund, weil sie hier einfach in der Fischzucht stehen und jetzt nicht in Wien im Restaurant stehen und mit den Kunden plaudern können. Aber da muss man sagen, hier sind 10 Leute am Betrieb, die einfach alles für diese Fische geben, das ganze Jahr und... habe ich selber immer wieder großen Respekt davor, was jeder Einzelne hier leistet.
Ich danke dir für den spannenden Rundgang und diesen Einblick in eure Zucht inklusive Fütterung.
Ja, sicher.
Mega cool, danke dir.
Bitte.